Heute hatte ich das Vergnügen mit Dr. Michael Schachler. Herr Schachler ist Chief Executive Officer, also Geschäftsführer bei der KS Huayu Alutech Group. Er hat außerdem auch noch interessante Stationen wie die Yan Feng Automotive Interiors, dann Johnson Controls, McKinsey und noch weitere namenhafte Firmen in der Vita. Wie er denn in seine erste geschäftsführende Rolle gekommen ist, das beantworten wir natürlich wieder im Podcast. Was er auf dem Weg gelernt hat und warum es aktuell auch mal Sinn macht, einen Sidestep zu machen, um ja die Persönlichkeit zu entwickeln und auch die fachlichen Kenntnisse für das C-Level vorzubereiten, hat er mir verraten. Er hat mir auch verraten, was er in seiner ganzen Zeit im asiatischen Raum gelernt hat und was auch viele Leute hier im C-Level von den Asiaten lernen können. Dann ging es auch um seinen Background im Restrukturierungs- und im Transformation-Management und über seine Werte. Da gebe ich euch gleich mal zwei. Das ist einmal Neugierde und Respekt. Und die anderen beiden dafür würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich ins Podcast und ihr hört es bitte bis zum Ende durch, dann erfahrt ihr das. Also, let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne.
Dr. Schachler, willkommen im Podcast.
Danke, dass ich da sein darf.
Ich würde sagen, bevor wir reinstarten, ich habe natürlich ein paar Fragen, die mir ja auch in der Vorbereitung untergekommen sind und meine Zuhörenden interessieren sich natürlich immer brennend. Wie sind meine Gäste dahin gekommen, wo sie heute sind und was haben sie dabei gelernt? Deswegen, bevor wir da reinstarten, stellen Sie sich einmal kurz vor und sagen uns, was Sie denn gerade machen.
Ja, hallo, Michael Schachler ist der Name, promovierter Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur aus Leidenschaft damals studiert. Bin heute Geschäftsführer der KS Huayu Alutech bzw. Mitgeschäftsführer. Wir sind ein 50-50 Joint Venture, haben zwei Geschäftsführer. Die 50-50-Situation ist eine besondere, weil wenn die Gesellschafter sich nicht einig sind, dann müssen wir Geschäftsführer im Interesse der Rechtseinheit das Richtige tun. Das heißt, man hat so viel Freiheiten wie eigentlich sonst nicht. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Privat, Vater von drei Kindern. Lebe jetzt in Heilbronn in der Nähe vom Arbeitsplatz, würde mich als sehr international bezeichnen, koche gerne, wandere gerne. Man muss auch ein bisschen auf den seelischen Ausgleich achten. Und da ist dann raus in die Natur oder für Freunde kochen. Ist zwar auch Prozess, ist auch Druck, aber trotzdem positiver.
Ja, Druck von Freunden, dass es dann schmeckt auf jeden Fall.
Genau.
Oder die Wanderrouten Spaß machen. Ja, genau. Aber da kommen wir später dann auf jeden Fall nochmal dazu. Vielleicht für die Leute, die jetzt gerade zuhören und jetzt nicht googeln wollen, was für Teile machen Sie?
Also was kann ich darunter vorstellen? Die KS Huayu Alutech ist ein Autozulieferer, First Tier. Wir liefern große, komplexe Gussteile, Aluguss mit anschließender Bearbeitung. Mitarbeiterverhältnis ist etwa 60% sind in der Bearbeitung, 40% sind im Guss. Die besonderen Herausforderungen sind aber, Aluguss ist sehr energieintensiv. Wir verbrauchen etwa 100 Megawattstunden Energie pro Arbeitsplatz pro Jahr. Und das am Standort Deutschland, in Neckarsulm gelegen, also in der Nähe von den OEMs in Stuttgart, München, Ingolstadt. Das sind schon besondere Herausforderungen in den aktuellen Zeiten, also arbeitsintensiv und energieintensiv.
Ja, das ist natürlich dann auch Belastung im C-Level. Was es da so alles für Themen gibt und wie man darauf eingeht, werden wir wahrscheinlich auch gleich hören. Bevor wir aber dazu kommen, wie sind Sie denn überhaupt immer ursprünglich ins C-Level gekommen? Also wie hat sich die erste geschäftsführende Rolle ergeben?
Die erste Geschäftsführung ergab sich aus einem Projekt heraus. Ich war Projektleiter, Teilprojektleiter. Restrukturierung, peu à peu wurden Mitarbeiter rausgenommen, beziehungsweise war eine Carve-out-Situation, eine Spin-off-Situation, gingen die über in andere Rechtseinheiten oder zu den neuen Firmenanteilen, die da rausgecarved wurden. Und so taten sich Lücken auf und man musste dann diese Lücken halt schließen mit jemandem, der das Projekt kennt, der weiß, was er da unterschreibt. Und so bin ich dann in die erste Geschäftsführungsrolle gekommen. Was auch so ein bisschen die Lessons learned ist, man muss im Grunde immer anspielbar sein. Mhm. Man darf sich nicht zu sehr auf eine Position versteifen, sondern man muss schon irgendwo flexibel sein und dabei dennoch darauf achten, Resultate zu liefern. Mhm. Aber trotzdem im Grunde sich aus einem Job rauszuarbeiten, so peu à peu, dass man nicht an seinem Sitz klebt, um es mal salopp auszudrücken.
Okay, nicht schlecht. Ich finde immer ganz spannend, was die Leute auch für eine Schule genossen haben. Also bevor man sozusagen in der Geschäftsführung gelandet ist, können Sie ein bisschen drauf eingehen, wie Sie sozusagen sich, wie gut haben Sie sich vorbereitet gefühlt auf die C-Level-Rolle?
Eigentlich ganz gut, weil ich A, schon immer drauf hingearbeitet habe. Ich habe immer darauf geachtet, mich möglichst breit aufzustellen. Ich habe auch die eine oder andere Karriereaufstieg vielleicht ungenutzt verstreichen lassen, dafür mich lieber seitlich bewegt, also eher so Toyota-Prinzip, eine laterale Bewegung mal gemacht, vom Einkauf in die Entwicklung, in die Operations, weil so eine reine Kaminkarriere aus meiner Sicht jetzt nicht die perfekte Vorbereitung war, obwohl es natürlich wahrscheinlich der schnellste Weg nach oben ist. Mhm. Grundsätzlich Vorbereitung, bisschen Rückblick in Lebenslauf, schon ein bisschen anders auch immer in der Auto-Umwelt, wo ja klassische Command-Control-Strukturen noch vorherrschen, bin ich hingegen über Professional Services aus der Softwareindustrie in die Managementberatung gegangen und habe eigentlich immer Projektgeschäft gemacht, Kopfarbeiter gemanagt. Und heutzutage, Generation Z, Fachkräftemangel, ist eigentlich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ein Kopfarbeiter und will entsprechend gehört, berücksichtigt und Freiheiten genießen, dass dieses klassische Command and Control, wie es in den traditionellen Industrien noch sehr, sehr üblich ist, autoritäre Führungsstile, das ist nicht so meiner, sondern eher partizipativ, teamorientiert. Das sehe ich schon, dass das einen ein bisschen unterscheidet von anderen.
Mhm. Also gerade mit dem Hintergrund, Sie waren ja bei McKinsey auch und dann, wie gesagt, Software-Thema. Wieso nicht da geblieben oder was war sozusagen das Spannende an der Autobranche oder war das eher so Zufall?
Ja, das kam halt so ein bisschen, nicht unbedingt Zufall, aber über die Softwarebranche, das waren CAD-Werkzeuge, Produktdatenmanagement in Deutschland. Einer der größten Industriezweige hier ist die Autoindustrie.
Absolut.
Das heißt, meine Kunden für die Softwareanwendung, das waren halt die großen OEMs. Mhm. So lernte man die Industrie dann über die Produktentwicklungsprozesse, über die Produktionsprozesse, CAD, CAM, PLM, CIM hieß das damals in den 80ern, 90ern. Lernte man die Autoindustrie so kennen, dann gewechselt in die Managementberatung, auch da Kostensenkungsprogramme bei OEMs, Top-Programme, Materialkostenreduktion, Strategieprozesse. Da war ich zwar auch bei Hightech, Telekommunikationsunternehmen hier in Deutschland projektweise unterwegs, aber 60-80% waren Automobilindustrie. Das heißt, so hat man automatisch, wahrscheinlich standortbedingt, einen Spike erworben in der Autoindustrie und wechselte dann irgendwann in die interne Beratung hin zu Johnson Controls Automotive damals und von da ging es dann über Linienfunktionen und verschiedene Projekt- und Stabsrollen bergauf.
Ja, nicht immer bergauf. Sie haben ja gesagt, es gibt auch immer so einen Sidestep, den man mal machen muss. Ich finde, dass das eine interessante Einstellung ist, die man auch als Charaktereigenschaft mitbringen sollte, weil man natürlich immer sich innerlich sträubt, nicht sozusagen den nächsten Schritt auch nach oben oder nach vorne zu machen, sondern mal zurück oder zur Seite, um dann wieder zwei Schritte nach vorne zu machen, sagt ja irgendwie auch so dieses Sprichwort. Was ist das? Ist das eine Charaktereigenschaft, die man mitbringen sollte, um im C-Level zu sein?
Ich denke schon. Also viele Mentoren und Coaches von mir, der eine sagte, ist immer auf Angelsächsisch, I know enough to be dangerous in allen Bereichen, weil der eben auch eher mal die eine oder andere Position wahrgenommen hat und eben nicht immer nur in einer Funktion, nur Einkauf, nur Entwicklung, nur Produktion sich hochgearbeitet hat. Mhm. Was als Führungskraft extrem wichtig ist, ist in der Tat to know enough, um mitreden zu können, aber ohne die Fachverantwortlichen dann zu bevormunden. Da muss man halt aufpassen, man darf nicht der Besserwisser sein, aber man muss aktiv zuhören können. Und man muss vor allen Dingen ein Gespür entwickelt haben, weil Entscheidungsgrundlagen werden immer vager, je höher man steigt. Man hat nicht die Zeit, unendlich große Datenmengen zu sichten, zu schöpfen, auszuwerten, sondern man muss das grobe Bild im Einkauf, in der Entwicklung, in der Produktion, in dem Werk verstehen und es auch mal gemacht haben. Und insofern ist für mich schon Kompetenz, Solidität, Know-how extrem wichtig, um kompetent den Job zu machen, weil man hat viel Verantwortung für eine Menge Leute, für eine Menge Assets, die einem die Gesellschafter anvertrauen. Und da muss man, also da ist mein Anspruch, auf festen Boden zu stehen.
Mhm. Und wie findet man das dann raus, dass sozusagen der Sidestep jetzt eigentlich das Richtige ist und nicht sozusagen ja, vielleicht eine Karrierechance zu nehmen, die einen die nächste höhere Rolle geht? Weil das muss man ja irgendwie für sich selbst evaluieren. Ist das jetzt der richtige Sidestep, den ich mache? Lerne ich da was ich noch nicht kann? Oder wie geht man da vor? Gibt es da einen strukturierten Ansatz oder ist das Bauchgefühl?
Also am Anfang, ganz am Anfang war das schon sozusagen aus der Software, als ich in der Softwarebranche da arbeitete, erstmal in die Entwicklung, dann in die Produktion, dass man die Prozesskette versteht im Unternehmen. Also es ging mir schon darum, systematisch die Prozesskette des Einzelfertigers mal zu verstehen und die wesentlichen Positionen, Einkauf, Produktion, Entwicklung, Finanz, mal selbst drin gearbeitet zu haben. Also da ging es schon darum, sich dann innerhalb eines größeren Konzerns mal seitlich zu entwickeln. Viele machen das ja auch bewusst, wie gesagt, Toyota-Prinzip, jetzt nicht an der Linie die rote Ampel zu heben, sondern wirklich lateral sich zu bewegen. Ich sehe es jetzt auch bei meinen chinesischen Konzernkollegen, die machen auch extreme horizontale Bewegungen, bevor sie dann aufsteigen. Also das ist schon Hut ab.
Ja, ist eine andere Mentalität wahrscheinlich.
Das ist auch so, dass, also ich würde sagen, es ist, in Asien habe ich das viel gesehen, habe auch in Japan gearbeitet und dort Firmen begleitet bei eben der Softwareumstellung, unter anderem auch Toyota, Honda und andere. Und die sind in der Tat so, dass sie Führungskräfte sehr rund ausbilden und dass so Karriereentwicklung, horizontale Entwicklung da sehr, sehr, sehr stringent gemacht wird.
Vielleicht ja, wo wir bei dem Thema sind, was kann man noch so, oder was haben Sie da vielleicht noch so gelernt, auch in der ganzen Zeit in Asien? Auch sowas wie jetzt zum Beispiel solche Rotationsprogramme, dass man halt Sidesteps macht. Ich meine, die ganze Kultur und Mentalität ist ja anders, deswegen kann man da vielleicht auch einiges mitnehmen, was man hier im C-Level anwenden kann.
Extremer Chorgeist, also was ich wirklich genieße, ist, Besserwisserei gibt es da nicht. So die Leute, die sagen, habe ich schon immer so gesagt, oder die Leute, die im Projekt, also diese, wie soll man sagen, Heckenschützen gibt es in Asien nicht. Also Leute, die wollen, dass ein Projekt scheitert, weil sie anderer Meinung sind, gibt es da nicht. Also das Ziel ist, die Firma, immer das Team nach vorne zu bringen, extrem kompetitiv, starkes Wir-Gefühl, starker Hunger und Appetit zu gewinnen im Markt gegen den Wettbewerb, gegen die Sache. Sehr, sehr viel wird parallel gemacht, also Ziele werden sehr vage formuliert und werden dann erst massiv parallel, könnte man sagen, über mehrere Teams erarbeitet und irgendwann dann zusammengeführt.
Okay.
So ist es bei den chinesischen Unternehmen, bei den Japanern sehr viel, die nennen das Nimawashi, sozusagen Meetings vor den Meetings, Abstimmungsrunden, Konsens erzeugen und wenn dann der Konsens da ist und alle gehört wurden, dann ist die Umsetzung sehr genau und rasend schnell. Da wird dann nicht so viel iteriert. Ja? Also die Chinesen iterieren mehr. Über die Amerikaner, die ich auch sehr gut kenne, da sagt der Winston Churchill mal, man kann sich immer darauf verlassen, dass die Amis bei der richtigen Lösung ankommen, wenn sie alles andere ausprobiert haben. Da wird halt viel iteriert.
Ja.
Muss man auch können, hat manchmal Vorteile. Manchmal auch viel Ausschuss. Die Chinesen sind in der Beziehung noch dramatischer. Die Japaner sind eher die gründlichen Planer und dann rasend schnell umsetzen. Also schon inspirierend, auch bereichern, was das persönliche Spektrum, das Repertoire angeht, an Stilen, die man so entwickelt.
kann man sich mal überlegen, ob man vielleicht den Sidestep als nächstes mal macht.
Internationalität ist heute ein Muss. Ich habe ja 3 Kinder. Das ist etwas, was ich denen, also da kommt man nicht dran vorbei. Mhm. Gerade Asien kommt man heute auch nicht mehr dran vorbei. Das ist ein Muss. Wenn man die Gelegenheit hat, sollte man sie nutzen unbedingt. Auch dafür dann einen Karriereschritt verzichten, weil die Rückkehrung von Expats ist immer ein ganz spezielles Thema. Ja, man wird immer vergessen, wenn man zurückkommt. Aber die Erfahrung, die man gemacht hat, die kann einem keiner nehmen.
Das stimmt, ja. Ja, dieses Konsens einholen fand ich jetzt auch ganz interessant. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit in der Unternehmensberatung. Da musste man auch immer, bevor man die Abschlusspräsentation sozusagen gezeigt hat, erstmal von allen Beteiligten auch den Konsens einholen, dass die Ergebnisse richtig sind, dass man einverstanden ist mit dem, was präsentiert wurde, etc. Auch das Zuhören ist ja eine Praktik, oder was praktiziert man sozusagen in den vielen Interviews auch in der Unternehmensberatung. War das dann in dem Sinne auch eine gute Vorbereitung, sozusagen dort zuhören zu lernen? Oder wie haben Sie das gelernt?
Ja, unbedingt, weil ich meine, jeder Mensch, es ist eigentlich gutes Benehmen, dass man in einer, als Berater oder auch als Mitarbeiter oder als Chef nicht Dinge präsentiert oder sich sozusagen ausdenkt. Da kommen wir so ein bisschen zu einem anderen Wert, den ich sehr, sehr schätze, das ist halt Integrität. Ne? Man muss schon sagen, was man tun will und man muss dann auch tun, was man gesagt hat. Und aktives Zuhören und auch den Leuten, weil man hat ja manchmal mit Leuten zu tun, wenn ich auf dem Shopfloor bin, die können halt nicht so geschliffen formulieren, wo es irgendwo in der Produktion, wie auch immer, im Argen ist. Ja, manchmal auch die Sprachen schwierig. Da muss man halt aktiv mal zuhören, drüber nachdenken und einfach auch das gelten lassen. Und das baut halt auch Loyalität. Und das ist extrem wichtig, auch für ein C-Level, dass man den Kontakt zum Shopfloor nicht verliert. Also auch da, einer meiner Mentoren und Rollenmodelle, da sagten die mittlere, also wir mittlere Ebene, sagten immer, du weißt es ja schon lange, bevor wir es wissen, weil er eben immer bei Betriebsfesten, wie auch immer, mit den Werkern saß und so Kontakte aufbaute, wenn es irgendwo Qualitätsprobleme gab und. Und das ist halt beeindruckend. Nur so kriegt man den Speed hin, den man braucht.
Ja. Ja, super. Also erst schon angesprochen, Integrität. Wir haben natürlich im Vorgespräch auch schon über die Strategien und Erfolgsrezepte gesprochen. Deswegen kommen wir da jetzt mal hin. Da warten natürlich die Zuhörenden immer brennend drauf. Mhm. Was sind denn Ihre Erfolgsstrategien, Tipps, ich sage immer, im C-Level zu überleben? Immer so ein bisschen. Die Hypothese ist natürlich, dass dort sehr heißes Terrain ist und dass man sich vor vielen Sachen in Acht nehmen muss und natürlich auch selbst persönlich nicht ausbrennen darf. Deswegen, ja. Was sind Ihre Learnings und Strategien?
Also oberste Prio im Rückblick würde ich sagen, nicht verkrampfen. Mhm. Die Gelegenheiten präsentieren sich. Wie eben angesprochen, meine Strategie war, mich breit aufzustellen, um wirklich dann auch kompetent zu sein, weil Kompetenz erzeugt Erfolg. Und am Ende des Tages, das Einzige, was zählt, sind wirklich eine Serie von Erfolgen, weil nur dann wird man mit den Aufgaben betraut, die der C-Level mit sich bringt. Ja, man verwaltet ja im Grunde eine Legal Entity, man verwaltet Vermögenswerte für die Gesellschafter, man verwaltet oder man entwickelt die Zukunft der Mitarbeiter und da muss man schon Vertrauen genießen, dass man das auch kann und dass man das vorher schon ein paar Mal bewiesen hat. Also Erfolge sind wichtig im Sinne der Unternehmensführung. Das Zweite habe ich schon erwähnt, man muss anspielbar sein, man darf sich jetzt nicht als der große Experte, sondern eher zum Generalisten entwickeln. Man muss anspielbar sein, man muss eben nicht am Stuhl kleben und sich zum unverzichtbaren Experten machen, in Zeiten, wo Wandel immer schneller wird. Sowieso eine gute Idee. Neugier muss man mitbringen, Neugier auf was Neues. Ja, eben. Man weiß nie, was morgen kommt, was der Wettbewerber macht, was irgendwelche Potentaten tun. Plötzlich tun sich Grenzen auf, Grenzen schließen sich etc. Da muss man flexibel sein, neue Technologien, KI jetzt gerade. Man muss immer für alles offen sein. Drittens Integrität. Mein Steckenpferd ist Turnaround, Restrukturierung. Kann man nicht machen, wenn die Leute sich sozusagen als Opfer fühlen. Wenn man aber Restrukturierungspläne hat, wenn man eine klare Vision aufzeigen kann, wie das Unternehmen mit dem einen oder anderen Unternehmensteil, Mitarbeiter weniger besser florieren kann, dann wird das im Allgemeinen verstanden. Aber es darf halt keine Willkür dabei sein, sondern schon ein gewisser Sachverstand, zweckgebunden und gut begründet. Drittens, wir haben es gerade schon beim Thema Zuhören gehabt, Respekt für jeden Einzelnen. Ja. Ein Unternehmen wie eine Gesellschaft funktioniert nur dadurch, dass jeder seinen Job macht. Da ist keiner unwichtig oder wichtig. Die klassische Beraterlogik, ABC-Teile, wichtig, unwichtig, Pareto. Am Ende des Tages muss ein Produkt vom Band laufen und da ist alles wichtig. Ja. Da gibt es nicht die unwichtige Schraube, da gibt es nicht den unwichtigen Mitarbeiter, den sprichwörtlichen Pförtner braucht jedes Unternehmen, sonst kommt keiner ins Werk. Ja? Ja. Und da muss man für jede Aufgabe Respekt mitbringen und die auch zeigen. Und dann last not least vielleicht Kreativität. Manchmal muss man wirklich ausgetretene Pfade verlassen. Man muss fragen, wieso geht es nicht auch anders? Und man muss auch bewusst mal gucken, wie kann man ein System ein bisschen stören, um mal Staub aufzuwirbeln und Veränderungen bewusst zu induzieren, aber eben immer mit ein bisschen Intuition, Sachverstand, um nicht Chaos anzurichten. Da ist immer eine feine Balance zu finden.
Ja, es ist ein super Wertegerüst, glaube ich, an das man sich orientiert. Sind das Sachen, die Sie schon immer hatten oder die Sie auch erst kürzlich hatten? Gibt es da Sachen, wo Sie auch mal Ihre Meinung geändert haben oder arbeiten Sie regelmäßig an dem Wertegerüst? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich sag mal so, aufgewachsen halt in den Professional Services amerikanischer Prägung. Von den ersten Jobs an gab es immer 360-Grad-Feedbacks, gab es immer Rhetorikschulungen, gab es immer Persönlichkeitsanalysen, sei es Hogan, Myers-Briggs, was auch immer. Auch das kann und Führungskräfte, Mentorenprogramme etc. Das heißt, man sollte relativ schnell Feedback kriegen. Wenn man es nicht kriegt, sollte man es aktiv suchen. Ich empfehle wirklich jedem, alle 2-3 Jahre mal wieder einen Rhetorikkurs zu machen, weil man gewöhnt sich schrullen Eigenarten an, die andere Leute ganz schwierig finden. Der Zeitgeist wandelt sich, wie Vorträge zu halten sind, wie Leute zu adressieren sind, weil wenn man eine gute Information nicht rüberbringt, weil das Publikum es nicht versteht, weil die Zielgruppe es nicht versteht, dann ist der ganze Wert verloren. Das heißt, aktiv Coaching, Mentoring etc. Suchen ist extrem wichtig. Wie gesagt, ich bin in amerikanischen Unternehmen sozialisiert worden als Manager, ist im deutschen Unternehmen, vielleicht im Mittelstand oder bei KMUs noch nicht so üblich. Würde ich aber trotzdem jedem empfehlen. Ja? Charakter ist das eine, schwierig im Umgang ist das andere, weil je höher man steigt, desto wichtiger ist es, dass man verstanden wird, weil sonst hat man plötzlich 1000 Leute, die in die falsche Richtung laufen. Aber der Chef hat doch gesagt und dann ist es schwierig.
Ja. Ja, dazu kann man ja zum Beispiel auch hier in einen Podcast kommen, dann kann man sich im Nachgang mal anhören, wie man eigentlich klingt.
Ja.
Ist auch eine Chance sozusagen, die Rhetorik oder zumindest die Tonallage ein bisschen zu schärfen.
Die Antwort kenne ich schon. Mann, was hast du da gelabert?
Ja, mir hat anfangs immer die Haare aufgestellt, als ich meine eigene Stimme gehört habe, weil die sich natürlich anders anhört als im Kopf, wenn man es selber spricht. Aber da muss man sich auch dran gewöhnen. Ja, klasse. Ich glaube, ein Thema, so bin ich auch so und über eine gemeinsamen Kontakt, den André Philipp, den kann man kurz grüßen an der Stelle.
Ja, Gruß.
Und über das Thema Restrukturierung bin ich auch auf Sie gekommen. In der Krise liegt ja auch manchmal die Kraft. Jetzt haben wir zurzeit vielleicht wirtschaftlich schwierigere Situationen in einigen Branchen und in einigen Firmen auch. Ist die Krise da auch jetzt eine Chance?
Die Krise ist immer eine Chance. Dinge, die eben nicht so gut funktionieren, zu hinterfragen und aktiv angehen zu müssen. Die Krise ist aber insofern die falsche Zeit dafür, weil man dann keine Zeit mehr hat, wirklich genau zu operieren. Eigentlich ist ja eine Binsenweisheit, dass sich alles ständig wandelt. Die Griechen sagten schon immer Pantarei, alles fließt. Und wir wissen, die Verweildauer von Unternehmen in den Aktienindizes wird immer kürzer. Vor 100 Jahren waren die Unternehmen im Standard & Poor's 500, weiß nicht, waren 96 Jahre. Momentan sind wir, glaube ich, bei 12,5. Das heißt, man kommt, man steigt auf, man geht unter alles. Wie Faust sagt, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Das heißt, dieses Festhalten am Status quo, das Bewahren, macht mich eigentlich sehr unglücklich, wenn ich immer die Medien höre. Alle wollen immer nur bewahren, aber Richard Wagner sagte auch schon, schafft Neues. Und alles dieses Bewahren, sei es der Kohlepfennig, sei es was auch immer, hindert uns daran, die Erneuerung der Wirtschaft eines jeden Einzelnen voranzutreiben. Ja, das ist manchmal unbequem, aber wenn man sich dann aufrafft und mal die tägliche Routine verlässt, einen neuen Job sucht, ja, man muss vielleicht auch mal umziehen und, dann entwickelt man sich weiter. Und dieses Bewahren und die nächsten 20 Jahre dasselbe Werktor, dasselbe Hamsterrad ist eigentlich mir zuwider, was jetzt nicht heißen soll, dass man bewusst Werte zerstören soll, aber das gute alte Pareto-Prinzip 80-20, die letzten 20 einfach mal hinterfragen. Wir müssen halt als Manager das Überdurchschnittliche fördern, nicht zu lange dran festhalten. Wir müssen im Sinne einer Drei-Horizonte-Logik neue Geschäftsfelder aktiv entwickeln. Wir müssen Opportunities hedgen im dritten Horizont und dann guckt man halt, welche Saat aufgeht und Früchte trägt und was irgendwann mal eben untergeht und verschwindet. Ja.
Mhm. Gehört dazu.
Gehört dazu, ist eigentlich Standardaufgabe eines jeden Managers, dass man das manchmal mit der eigenen Firma nicht hinkriegt und dafür eine andere Firma einem das Wasser abgräbt und einen ersetzt, kann passieren. Sollte nicht, dann hat derjenige seine Aufgabe nicht gemacht oder diejenige. Aber der Wandel ist halt stetig und den muss man bewusst suchen, herbeiführen, um eben frische Triebe zu haben, kann man beim Gärtnern lernen, in der Natur. So liegt halt in jeder Krise liegt eine Chance, wirklich sich auf die Kernkompetenzen, auf die Stärken zu konzentrieren.
Ja.
Einfach ist das manchmal.
Ja, so einfach. Lassen wir es auch stehen. Alles andere würde dann noch einen neuen Podcast aufmachen. Deswegen finde ich gut. Letzte Frage. Sie haben ja auch einen Health-Tracker hier am Arm, habe ich gesehen, habe ich im Vorgespräch auch schon gesehen. Sind Sie sehr bewusst, was das Thema Gesundheit und Datentracking auch im Gesundheitsbereich angeht?
Hat sich entwickelt. Ich war früher war ich großer Fan mechanischer Uhren, bin es eigentlich immer noch.
Mhm.
Aber inzwischen nicht sklavisch, aber ich gucke schon, dass ich meine Bewegung hinkriege, meine 10.000 Schritte pro Tag. Insofern ist der Health Tracker ganz gut. Was ich nicht nutze, sind diese Hinweisfunktionen, wenn ich eine SMS kriege, eine E-Mail oder eine Nachricht, das ist alles stumm geschaltet.
Ja.
Also das Ding läuft nur mit und guckt, dass ich mich ausreichend bewege. Ich habe es bei der Einführung schon gesagt, Wandern, Joggen, den Kopf frei kriegen, so ein bisschen Meditation ist extrem wichtig.
Mhm.
Es ist erstaunlich, was so Natur manchmal für Auswirkungen hat, wenn man aus dem Büro kommt und dann man spürt die Entschleunigung förmlich, physisch, einmal tief Luft holen. Da braucht man auch kein Yoga-Training, das tief Luft holen und mal durchatmen, entspannt. Ja, das merkt man ganz von alleine. Damit sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit. Man muss auf sich selber achten. Und nur so kriegt man dann auch Stimmungen und Tendenzen in der Organisation mit, wenn irgendwas rumort. Die kleinen Dinge sind es, die einem das zeigen. Also das heißt ja auch, jedes große Problem war mal klein.
Ja.
Und da muss man ein bisschen paranoid sein, frühzeitig reagieren, alert sein, achtsam sein.
Mhm.
Das wird heutzutage alles dann in Kochrezepte und 12-Punkte-Programme gegossen, aber im Grunde am Ende des Tages alles gesunder Menschenverstand.
Mhm. Ja, das stimmt. Manchmal helfen solche, glaube ich, Strukturen dann, aber es darf natürlich nicht dogmatisch werden.
So, die Notifications benutzen Sie, haben Sie gesagt, generell auch so ein bisschen eher der Wunsch, wieder weniger sozusagen von Notifications, Programmen, Plattformen bespielt zu werden, zu viel Informationen oder?
Nö, nicht der Wunsch. Ich bin ja Herr meiner Agenda größtenteils. Ja. Aber und so ist es dann halt auch, dass wirklich We-Time, Me-Time, Us-Time geplant wird, wo es dann halt Themen gibt, da brauche ich dann mal Ruhe. Da ist die Tür dann zu. Normalerweise ist meine Tür immer auf für jeden. Aber wenn meine Tür zu ist, dann muss ich auch mal denken und grübeln. Und dann gibt es auch keine Anrufe und dann ist das Handy umgedreht, dass es nicht klingelt, dass man dann ungestört ist. Also was allerdings auch zu erkennen ist, jetzt als Geschäftsführer, man ist schon extrem fremdgesteuert. Das war früher als Projektleiter, als Mittelmanager war das deutlich anders. Das ist heute extrem, wie stark man fremdgesteuert ist, wie stark Entscheidungen, Diskussionen, Eskalationen gefordert sind, wie wenig man dann doch Herr seines Kalenders ist. Aber man muss sich ein bisschen Zeit schon rausnehmen, auch mal für die Ruhearbeit, für die Strategie, für das Konzeptionelle, einfach mal denken, muss man sich nehmen.
Klar. Sehr gutes Schlusswort, würde ich fast sagen.
Wie, schon?
Wir sind sehr gut schon durch sozusagen gewandert, aber es ist natürlich kein Limit auf unserer Aufzeichnung, deswegen können wir jederzeit auch gerne noch einen Schwenk drehen.
Ja, aber in der Tat.
Wir sind schon, also ich bin gut, wir sind genau Punktlandung auf 30 gekommen tatsächlich sogar.
Wow.
Ja, wer jetzt noch zuhört, ihr kennt natürlich den Abspann. Bitte, bitte lasst mir eine Bewertung da für den Podcast, entweder auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Das ist relativ egal. Am liebsten natürlich auf beiden Plattformen, aber überlasse ich euch natürlich. Und wer direktes Feedback hat, schreibt es entweder mit in die Bewertung rein oder kommt am liebsten auf mich zu, weil ich freue mich immer über direktes Feedback. Das ist ja im Podcast-Format nicht ganz so leicht wie auf Social Media. Da gibt es ja keine Kommentarfunktion. Deswegen schreibt mir gerne auf LinkedIn oder schreibt mir eine E-Mail. Das ist alles unten in den Shownotes drin. Also unbedingt bei mir melden. Und ihr wisst es, dieser Podcast wird wie immer präsentiert von Atreus. Atreus ist eine Hydrate & Struggles Company. In dem Sinne, wenn ihr gerade nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit ins Unternehmen kriegt, dann meldet euch gerne bei mir. Wir können einfach mal unverbindlich, kostenlos sprechen. Auch einfach mal ins Sparring gehen, was denn aktuell für Themen und Herausforderungen im Unternehmen anstehen, was die Strategie ist und welches Personal da welcher Rolle besetzt werden muss, sei es permanent, sei es interimistisch, für Projekte, für Programmmanagement, alles rund um das Thema Umsetzung, Transformationsmanagement. Da sind wir sehr stark positioniert, speziell im Executive Level. Also kommt einfach auf mich zu. Ich freue mich auf den Austausch und ich freue mich, wie gesagt, über jedes Feedback. Bis bald. Ciao, ciao.